Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Mein Gast, den ich heute zu Besuch habe hier im Deutschlandfunk Kultur, der feiert am heutigen 25. Juni seinen 80. Und sein Lebensthema, der Klimaschutz und die Nachhaltigkeit, das ist derzeit so aktuell wie vielleicht lange nicht mehr, aber auch so umkämpft wie eh und je. An seinem Geburtstag wird er übrigens mit einem großen Symposium geehrt in Berlin, auf dem er auch selbst spricht. Und da spricht auch die Bundesumweltministerin. Und ich hoffe, Sie ahnen jetzt, von wem die Rede war. Ernst-Ulrich von Weizsäcker ist mein Gast, Physiker, Biologe, Umweltwissenschaftler, der ehemalige Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Er war SPD-Bundestagsabgeordneter und auch Co-Präsident des Club of Rome. Und so ein 80. Geburtstag ist natürlich ein guter Anlass, so eine Art private und gesellschaftliche Umweltbilanz zu ziehen. Herzlich willkommen, Herr von Weizsäcker.
Danke Ihnen, Frau von Bildebeck.
Was ist da passiert im letzten halben Jahr mit diesen Demonstrationen von Fridays for Future und dem Klimathema, das die Europawahl bestimmt hat? War das jetzt der berühmte Ruck, dass das Thema ganz vorn auf die Agenda kommt?
Es war ein großer Ruck. Das schwedische Mädchen Greta Thunberg hat gehört, dass alleine in Schweden letztes Jahr 28 riesige Waldbrände waren. Hätte sie ihren Aufruf zum Schulschwänzen 12 Monate vorher ausgesprochen, hätte niemand zugehört. Plötzlich ist es angekommen bei uns Europäern, ganz besonders den Nordeuropäern, und jetzt hat es aber die ganze Welt erreicht. In Indien haben wir eine Riesentrockenheit, in Australien und an verschiedensten anderen Stellen und in Kalifornien Waldbrände immer wieder. Das heißt also, wir merken, Klima ist nicht eine Sache für die nächsten 3 Generationen, sondern von heute.
Warum sind Sie eigentlich so früh auf das Thema gestoßen, Nachhaltigkeit, Klimaschutz? Waren Sie schlicht hellsichtiger?
Nein, ich war immerhin Biologieprofessor und habe in dieser Rolle damals an der Universität Essen eine Art von Aufbaustudiengang Umwelttechnik und Umwelt insgesamt mit aufgebaut. Das war in den 1970er Jahren, also relativ früh. Aber dann war ich in Amerika bei der UNO und dann hat jemand mir angeboten, das Institut für europäische Umweltpolitik zu leiten. Habe ich dann gemacht, da war ich sowas wie 8 Jahre dran. Und da lernt man natürlich wahnsinnig viel über Umwelt in Italien, Umwelt in Norwegen und sonst wo und die Politik dazu.
Sie sind selber Vater von 5 Kindern und auch von, ich weiß nicht wie viel Enkeln. Welche Rolle spielt die Frage der Generationengerechtigkeit, gerade bei diesem Thema?
Bei mir spielt es eine riesige Rolle. Enkeltauglichkeit ist für mich auch eine Art von Beschreibung von Nachhaltigkeit, aber es gibt ja danach noch die Enkel der Enkel der Enkel und so. Das heißt also, wir müssen daran denken, was richten wir eigentlich an? Und das ist eine moralische Frage und dann eine praktisch-politische.
Nun ist der Klimaschutz nicht die einzige brennende Frage, die Sie als Biologen, als Physiker, als Umweltpolitiker, als Universitätsmann umtreibt. Sie sagen, es gibt da noch andere, die uns schwer beschäftigen müssten. Digitalisierung, Biotechnologie. Wie müsste denn ein wirklich nachhaltiger Umgang auch mit diesen Themen sein?
Zunächst mal, die Digitalisierung läuft ja so, dass diejenigen digitalen Start-ups richtig Reibach machen, die den Konsum vermehren. Ja? Damit macht man Geld. Insofern ist die Idee, dass Digitalisierung klimafreundlich wäre, eine Selbsttäuschung. Bei der Biotechnologie gibt es ganz andere Sorgen. Es gibt eine neue Technologie, fing an mit CRISPR-Cas, Genschere, und jetzt Gene Drive. Klingt harmlos, aber es ist eine Technik, mit der man ganze Tierarten ausrotten kann. Und das nun in den falschen Händen, das stelle ich mir sehr besorgniserregend vor. Theoretisch kann man da auch Menschen ausrotten. Also, wir müssen wahnsinnig aufpassen. Wir müssen das Thema Technikfolgenabschätzung wieder wirklich ernst nehmen. Die Amerikaner hatten das ja ganz früh angefangen, haben es dann praktisch wieder abgeschafft, weil die sagen, man muss Optimist sein. Und das als Moral heißt doch im Wesentlichen Augen zu, Ohren zu und nicht mehr nachdenken.
All diese Mahnungen, die Sie ja aussprechen, die werden Sie sicher heute auch auf dem Symposium wiederholen. Das wird Ihnen zu Ehren ausgerichtet. Es geht da auch um die Neuausrichtung der Parteienlandschaft angesichts der großen gesellschaftlichen Umbrüche, nicht nur beim Klima. Sie waren lange SPD-Bundestagsabgeordneter, SPD-Mitglied. Was verändert sich denn da gerade in der politischen Landschaft, auch in Ihrer Partei?
Die Hauptsache, die ich in dieser Hinsicht sage, ist folgende. Der FDP-Mann, ein berühmter, großartiger Mann, Ralf Dahrendorf, hat vor etwa 30 Jahren gesagt, das sozialdemokratische Jahrhundert geht zu Ende. Und zwar nicht, weil es falsch war, sondern weil es richtig war. Weil es inzwischen Konsens war bei Freidemokraten, bei Christdemokraten, bei Linken und natürlich bei der SPD.
Und auch bei Teilen der CDU.
Ja, eben. Die Christdemokraten auch alle mit dabei. Das nannten das soziale Marktwirtschaft. Und die haben etwas erreicht, was sich der alte Ferdinand LaSalle, der sozusagen Vorgründer der SPD, nie hätte träumen lassen können. Und das ist jetzt erreicht. Und daher muss sich die SPD die Themen der Zukunft wieder aneignen. Und die Grünen haben an dieser Stelle einen riesen Startvorteil, weil sie sich von Gründung her um das Thema Umwelt gekümmert haben. Und deswegen ist heute, das kann man im Spiegel nachlesen, etwa 27% der Bevölkerung der Meinung, die Grünen wissen, was man mit den Problemen der Zukunft anfängt. Bei der SPD denken das nur 2%. Das muss dringend korrigiert werden natürlich, denn ich bin natürlich sehr für eine fortschrittliche, gute Volkspartei.
Es könnte aber auch sein, dass die SPD mit den Grünen versucht zu fusionieren. Würde sie das schrecken?
Das würde mich überhaupt nicht schrecken, aber es wäre vermutlich für sehr viele Mitglieder beider Seiten weniger angenehm. Aber zunächst mal kann man ja, wie das unter Schröder ja sehr gut funktioniert hat, zusammengehen in einer Koalition. Aber dazu braucht man mehr Stimmen.
Haben denn in Ihrer Partei und auch wir alle überhaupt schon wirklich begriffen, worum es geht, was die drängenden Fragen sind? Ich sage nur mal Stichwort Braunkohle, das zottelt sich ja doch noch einige Zeit hin.
Das Thema Klima ist ein Weltthema. Da macht Deutschland seinen Beitrag und der Kohleausstieg ist einigermaßen beschlossen. Aber das ist quantitativ nicht wahnsinnig relevant. Während wir hier den Kohleausstieg beschlossen haben, werden weltweit 1380 neue Kohlekraftwerke gebaut oder geplant. Und demgegenüber ist das, was in Garzweiler passiert, relativ irrelevant. Das heißt nicht, es sei unwichtig oder moralisch unwichtig. Nein, nein. Aber wir müssen die Entwicklungsländer aufs Boot holen, denn 90% von diesen 1300 Kohlekraftwerken finden natürlich in Entwicklungsländern statt. Und bei denen ist heute ein neues Kohlekraftwerk eine Lizenz zum Gelddrucken, deswegen wird es ohne Ende gemacht. Und wir müssen den Entwicklungsländern helfen, dass es dort lukrativer wird, das Kohlekraftwerk nicht zu bauen und stattdessen die erneuerbaren Energien und Energieeffizienz zu beschleunigen. Und dann müssen wir eine Art von Treibhausgashandel installieren, sodass die Philippinen oder Paraguay oder so reicher werden, wenn sie das Kohlekraftwerk nicht bauen.
Ernst-Ulrich von Weizsäcker war bei uns zu Gast. Der Umweltaktivist, Biologe, Physiker und Gründungsdirektor des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie feiert heute seinen 80. Wir gratulieren schon mal vorab. Danken für das Gespräch, das wir vor der Sendung geführt haben.
Bedanke mich bei Ihnen.